Wir sind in Johannes Kapitel 6. Vielleicht kennt ihr auch diese Erfahrung. Ich war mal in einem Fastfood-Restaurant. Nicht hier in Grünstadt, auch keines von denen, die es hier in Grünstadt gibt, sondern das war in Darmstadt. Und da war diese tolle Reklame und ich habe gesehen, dieses Bild von so einem Burger mit so einem knusprigen Chicken drauf und dann so einen Haufen Kartoffelpüree daneben und oh, das sah so richtig lecker aus und habe mir gedacht, das bestelle ich mir und habe ich getan. Und dann kam das Teil, das war aber nicht so, sondern eher so mit so einem kleinen Häufchen Kartoffelbrei dabei. Und die Bilder, die stimmen nicht immer unbedingt mit der Wahrheit überein. Ich habe mir gedacht, das wäre ein Wunder, wenn irgendjemand satt wird von diesem Teil. Deswegen heißt die deutsche Übersetzung von Fast Food ja auch fast ein Essen, ne? Wie, wenn man es wörtlich übersetzt. Wäre ein Wunder, wenn man satt wird davon. Und die Jünger hatten auch so eine Erfahrung gemacht. Da waren an die 20.000 Leute und es gab 5 Brote und 2 Fische, so 5 Tortillas und 2 kleine Fische. Wer soll davon satt werden? Das war das Lunchpaket von den kleinen Jungen. Aber für 10.000 Leute, was ist das schon? Und dann hat Jesus aber zum Himmel aufgeschaut und hat dem Vater gedankt und hat begonnen, diese Brote und diese Fische zu brechen und auszuteilen. Das war das ultimative Fastfood, so schnell hat noch keiner Essen vermehrt. Und an die 20.000 Leute wurden ernährt davon. Und Jesus hat ausgeteilt und es war immer mehr und immer mehr und immer mehr. So eine Runde Fischmeck für alle. Und am Ende waren sogar noch 12 Körbe übrig. Am Ende war noch mehr da, als das, womit sie angefangen haben. Und versetzt euch mal in die Lage von diesen Menschen, die das beobachtet haben und die da gefüttert wurden. Was haben die gedacht? Um es mal auf Pfälzisch auszudrücken, die haben sich gedacht, Ochse geil, das soll er mal weitermachen, das soll er noch mehr davon machen, das soll ihm mal einer nachmachen. Boah, meine Stimme hat er, dieser Jesus. Brot und Spiele war schon immer ein mehrheitsfähiges Wahlprogramm. Und die Umfragewerte von Jesus, die waren hier in einem absoluten Hoch. Er war am Höhepunkt seiner Popularität. Im Vers 14 haben wir gelesen, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Dieser ist der Messias. Und im Vers 15 sehen wir, dass sie ihn zum König machen wollten. Zum Burger King. Zum König Barbarossa, zum Bäckerkönig, zum Brotkönig. Und stellt euch vor, was das für eine wahnsinnige politische Rallye war hier. Da sind zigtausende Menschen, die gerade alle gratis verköstigt wurden. Und ich kann mir vorstellen, da ging es heiß zur Sache. Jesus, 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 Jesus. Und versetzt euch in die 12 Jünger mal. Was haben die gedacht dabei? Wie haben die sich gefühlt? Ja, glaube ich auch. Ich denke, die waren in der ersten Reihe. Haben mitgemacht. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mann, was für Karrierechancen sich da aufgetan haben. Für die Jünger. Kann man vorstellen, der Petrus hat sich gedacht, oh, König Jesus, das ist cool. Ja, ich denke, ich könnte der erste Papst werden. Oder der erste Premierminister oder Vizepräsident. Und vielleicht hat sich Judas gedacht, oh, ich wäre Finanzminister und Matthäus, ich wäre Handelsminister und Jakobus und Johannes, wir wären Kriegsminister. Da waren die gut, die zwei da drin. Und die waren begeistert. Mann, was für eine Atmosphäre. Stellt euch das mal vor, versetzt euch da mal rein. Zigtausende Menschen, die begeistert sind, die Jesus zum König machen wollen. Da war Erwartung in der Luft, da war eine Wahnsinnsstimmung. So als hätte Deutschland die Europameisterschaft gewonnen. Stellt euch vor, Leute fahren herum mit den Fahnen und Hupen. Haben sie damals natürlich nicht gehabt. Vielleicht haben die den Esel getreten und der hat IA, IA gemacht. Und war Feierstimmung, Bombenstimmung auf diesem Feld. Aber wie hat Jesus reagiert? Jesus hat so, wie so oft, so ganz anders reagiert, als die Leute sich das erwartet haben. Was er getan hat, hat die Leute wohl befremdet. Das war unverständlich für sie. Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Und zur Überraschung dieser zigtausenden Menschen, die hier Jesus zum König machen wollten, hat Jesus sich geziert. Mann, was ist los mit dem Jesus? Der braucht mal einen neuen Wahlkampfmanager, der den richtigen Zeitpunkt erkennt, hier die Macht anzutreten. Der braucht neue politische Berater. Günstigeren Zeitpunkt als diesen wird es nimmer geben. Im Vers 15 lesen wir aber, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder allein auf den Berg zurück. Jesus hat sich nicht zum König machen lassen, sondern im Gegenteil, er hat sich zurückgezogen vor dieser begeisternden Masse. Warum, denkt ihr, hat er das getan? Ich denke, er wusste, wer er war. Er wusste auch, wozu der Vater ihn gesandt hat. Und seine Mission war nicht, Burger King zu werden. Er hatte viel größere Absichten. Aber ist es nicht so, dass Jesus gekommen ist, damit es uns gut geht? Damit er uns reich und gesund und wohlhabend macht, wie manche behaupten? Damit wir keine Probleme mehr haben, damit für uns alles einfach ist und alles schön und alles toll und bequem. Ja, viele wünschen sich heute noch so einen Burger King Jesus, so einen Fishmack Jesus. So einen Diener Jesus, der ihnen ihre Wünsche erfüllt. So einen Cola-Automaten Jesus, wo sie so ihren Glauben reinschmeißen und dann muss er ihnen geben, was immer sie wollen. Selbstbedienungsladen Jesus, der uns unsere fleischlichen Wünsche erfüllt und uns reich und groß macht. Aber dazu ist Jesus nicht gekommen. Jesus hat viel, viel größere Pläne für uns als das. Er ist nicht nur gekommen, um uns materiell zu versorgen oder uns zu füttern, sondern uns geistig zu versorgen. Nicht nur, dass wir einen vollen Bauch haben, sondern er wollte unser Heil. Er ist gekommen, uns zu erlösen, uns zu Erben Gottes zu machen, uns zu Kindern Gottes zu machen, uns heil zu machen als ganze Menschen in Ewigkeit. Er ist nicht gekommen, ein irdisches Reich aufzubauen, sondern ein geistliches, ein ewiges Reich mit den Menschen, die versöhnt sind mit Gott durch ihn, in Gemeinschaft mit Gott leben. In Epheser 1 können wir das lesen, dass wir in Jesus gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen, die der Himmel für uns hat. Also bitte bleibt nicht hängen an diesen oberflächlichen, an dieser selbstsüchtigen, an diesem habgierigen Wohlstandsevangelium. Jesus hat viel höhere Pläne mit mir und mit dir, als dass es mir und dir einfach gut geht. Unter Anführungszeichen. Jesus möchte, dass wir heil werden. Jesus möchte, dass wir heilig werden. Und heilig sein heißt heil sein. Das steckt schon in dem Wort drin. Er möchte, dass wir Jesus ähnlich werden. dass wir mehr und mehr von ihm erfahren und von ihm ausdrücken und weniger von uns. Und in diesem Prozess gebraucht er oft auch Situationen und Umstände, die nicht unbedingt so angenehm sind für uns, wie wir heute sehen werden. Jesus zog sich hier, lesen wir in Vers 15, allein zurück auf den Berg, weg von dem ganzen Trubel, weg von diesem ganzen Lärm und auch von der Versuchung. Stille, stille Zeit mit dem Vater war ihm mehr wert als alle Erfolg und Ruhm und alle Macht dieser Welt. Der Vater, der ist die Quelle für den inneren Frieden, für seine Freude, für seine Zufriedenheit. Und das gilt auch für uns. Alles Zeug dieser Welt wird uns nicht auf Dauer befriedigen können. Hey, und was nützt es, wenn du alles Zeug hier hast und allen Ruhm hast und alle Anerkennung der Welt und keinen Frieden hast mit Gott? Dabei deine Seele verlierst und verpasst, wozu du geschaffen bist. Und Jesus wird hier eine Lektion haben. Eine Lektion für die Volksmenge und eine Lektion für seine Jünger. Aber bevor Jesus auf den Berg ging, tat er zwei Dinge. Das erste, er schickte die ganzen Leute weg. Nächste Woche werden wir sehen, dass er zumindest mit einigen von diesen Menschen ein sehr intensives Gespräch führen wird, diesen Leuten, die er verköstigt hat, und er wird ihnen sagen, sucht nicht die Speise, die vergeht, sondern die bleibt ins ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Aber dann zweitens hat er auch eine persönliche Lektion hier für seine engsten Nachfolger, für die 12 Jünger. Und das wollen wir uns heute anschauen. Er schickt seine 12 Jünger auf eine kleine Bootsfahrt hier. Und wieder versetzt euch in die Jünger. Wie begeistert, denkt ihr, waren die Jungs davon? Leute wollen Jesus zum König machen, da ist diese Begeisterung da und dann sagt Jesus, Jungs, steigt in das Boot und fahrt weg von dieser ganzen Szene. Er war nicht sehr begeistert. In Matthäus 14, im Vers 22 steht, er nötigte die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren. Die Jünger haben die Welt nicht mehr verstanden. Die haben ganz sicher diese Anordnung nicht verstanden und waren da widerstrebend. Dieses Wort nötigte ist eigentlich ein starkes Wort. Keine Diskussion mehr, Jungs, in das Boot, jetzt! Alle Eltern kennen das, was es heißt, ihr nötigt eure Kinder ins Auto zu steigen. Keine Diskussion mehr, ins Auto! Vers 16 lesen wir, als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Also als die Jünger in das Boot stiegen, war es schon Abend. Die haben den ganzen Tag lang die Menschen verköstigt, den Menschen gedient. Grandioser Abschluss war dann das Abendessen für alle. Die Jünger haben es ausgeteilt und die Jungs müssten eigentlich schon erschöpft sein an diesem Punkt. Ganzen Tag lang gearbeitet und waren wahrscheinlich aus diesem Grund allein schon nicht besonders motiviert, hier für eine Bootsfahrt über den See. Aber Jesus verdonnert sie jetzt dann noch hier zu ein bisschen Abendsport und sagt ihnen, Jungs, rudert über den See. Jesus hat es natürlich gut gemeint mit ihnen, das war überhaupt nicht das, was sie sich vorgestellt hätten oder was sie sich ausgesucht hätten, aber Jesus hat es gut gemeint. Er hat sie eigentlich weggeschickt aus der Versuchung. Er musste sie beschützen vor ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen. Er schickt sie aus der Gefahrenzone heraus. Und er wollte ihnen noch was darüber hinaus lehren. Wussten sie natürlich nicht, was jetzt noch kommt, denn sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht gegangen. Es ist manchmal gut, dass wir nicht alles im Vorhinein wissen. Aber wir werden gleich sehen, Jesus schickt sie hier in einen Sturm. Also in schwierige, unangenehme, anstrengende Umstände. Vers 18, und der See wurde durch einen starken Wind aufgewühlt. Also Gott bringt sie in einen Sturm und Gott bringt auch Stürme in unser Leben. Gott hat uns Christen nie verheißen, dass er uns beschützen wird vor widrigen Umständen in unserem Leben. So ist das Leben. Es gibt Aufs und Abs. Manchmal ist das Bein durch und noch ein bisschen mehr. Manchmal verlieren wir geliebte Menschen, da ist Verlust da, wie es einige von uns erfahren haben in den letzten Wochen. Manchmal ist es finanzieller Stress, manchmal ist es Beziehungsstress, manchmal ist es Verfolgung, manchmal ist es Enttäuschung. Einfach so Zeiten, wo die Dinge nicht so laufen, wie wir uns es wünschen würden oder wie wir uns es vorgestellt haben. Das kennt jeder Mensch. Ich hätte mir das nicht ausgesucht hier. Es gehört zum Leben, ist normal. Stürme sind Teil des Lebens. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir eigentlich zwei Gründe, warum Gott Stürme zulässt in unserem Leben. Erster Grund ist ein Sturm, der zur Korrektur dient. Das klassische Beispiel dafür ist Jona. Kennt die Geschichte? Dem Gott gesagt hat, geh nach Ninive, und Jona hat gesagt, das sind meine Feinde. Ich will nicht, dass Gott denen Gutes tut, dass die umkehren, sondern ich will, dass Gott sie vernichtet und bestraft. Und der Prophet ist in die andere Richtung gelaufen und hat ein Schiff genommen Richtung Tarsus. Und Gott musste einen Sturm schicken, einen großen Fisch, um den Jona zu korrigieren. Also ist das Erste, ein Sturm der Korrektur, dass wir in Schwierigkeiten geraten als Folge unserer eigenen Sünde und unserer eigenen Rebellion gegen Gott. Und die Absicht von Gott ist dann, dass er uns zurückbringen will an diesen Platz des Segens, wieder auf den rechten Weg. Und es ist so, dass eigentlich jede Sünde automatisch in sich schon einen Sturm mit sich bringt. Unangenehme, negative Konsequenz. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn du unversöhnlich bist, weigerst zu vergeben, wirst du irgendwann bitter werden, werden deine Magengeschwüre wachsen. Wenn du selbstsüchtig bist und ein Egoist bist, dann wird es deine Beziehungen beeinträchtigen. Wenn du ein Lügner bist, dann wirst du dich immer weiter verspinnen in diesem Netz deiner Lügen und wirst am Ende ein sehr unfreier Mensch sein und sehr isoliert sein. Also ein Sturm der Korrektur. Gott gebraucht diese Stürme, um uns zur Einsicht zu bringen, um uns wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Aber Gott bringt zweitens auch Stürme in unser Leben. Stürme, die uns formen sollen. Stürme, die uns wachsen lassen und reifen lassen. Also nicht unbedingt selbst verursacht. Konsequenz meiner Sünde, Konsequenz meiner Schuld. Sondern Gott lässt manchmal solche Stürme zu in unserem Leben, um uns zu trainieren. Beispiel aus dem Alten Testament sehen wir im Buch Josua, wo Gott dem Volk gesagt hat, ich lasse noch ein paar Feinde über für euch hier im verheißenen Land, damit ihr kämpfen lernt, damit ihr stark werdet. Weil es ist so, dass wir eigentlich wachsen und reifen in unserem Leben, im Normalfall nicht in den Zeiten, wo alles easy ist und bequem ist, sondern eher dann, wo wir herausgefordert sind. Und so lässt Gott es zu, dass Widerstände in unser Leben kommen, damit wir stärker werden. Das ist so, wie wenn wir einen Muskel trainieren. Ein Muskel wird stärker durch Widerstand. Wenn da ein Gewicht dranhängt, vielleicht fängt man mit 2 Kilo an und dann 5 Kilo, dann 10 Kilo und immer ein bisschen mehr. Und durch dieses Training wird der Muskel gestärkt. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Ist nicht immer angenehm. Manchmal schwitzt man beim Gewichtheben. Muskelkater. Das ist auch nicht immer angenehm, diese Stürme des Lebens. Aber wie lernt man Geduld zum Beispiel? Ich hätte Geduld immer gleich sofort. Aber wie lernt man Geduld? Normalerweise, indem man warten muss. Manchmal lässt Gott uns warten. Stellt unsere Geduld auf die Probe. Oder wie lernt jemand Langmut, langmütig zu sein? Er bringt einen Menschen in dein Leben, der sehr anders ist als du. Der dich nervt. Und da musst du lernen, langmütig zu sein, geduldig zu sein und vergebend zu sein. Und man, wie lernt man Liebe und Vergebung? In Beziehungen, oder? Gott schenkt dir einen Ehepartner oder einen Mitarbeiter, der anstrengend ist, und du wirst immer wieder Gelegenheiten haben, zu vergeben und um Vergebung zu bitten, denn wenn wir Menschen eng beisammen sind und zusammenleben, gibt es immer wieder diese Reibungspunkte. Wie lernen wir Vertrauen auf Gott? Abhängigkeit von Gott. Dass Gott uns manchmal in Situationen bringt, wo wir allein nicht mehr weiter wissen, wo wir an das Ende von uns selbst kommen und uns nichts anderes mehr überbleibt, als von ihm abhängig zu sein und zu ihm auszuschreien. Und da erfahren wir dann seine Treue und seine Liebe und seine Gegenwart. Umständen, die unsere Fähigkeiten übersteigen. Irgendjemand hat mal gesagt, du erlebst nur, dass Gott wirklich alles ist, was du brauchst, wenn er alles ist, was du hast. Vorher verlassen wir uns oft auf uns selbst und kommen gar nicht an diesen Punkt. Im Markus-Evangelium, in der Parallelstelle, lernen wir, dass die Jünger verhärtete Herzen hatten. Also die Jünger, die hatten die richtige Perspektive verloren in ihrem Leben und die brauchten ein Stück weit Korrektur und Reinigung. Sie brauchten auch eine neue Offenbarung von Jesus. Und so haben wir einen Sturm der Korrektur, aber wahrscheinlich auch einen Sturm, der sie gestärkt hat. Beide Aspekte hier. Jesus trainiert sie, seine Zeugen zu sein in der Welt und sein Evangelium weiterzutragen in die ganze Welt. Auf jeden Fall ist dieser Sturm, in den Jesus sie schickt, ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Fürsorge. Das gilt auch für dein Leben. Denk dran, wenn Jesus dich in den nächsten Sturm schickt, in deinem Leben. Ich habe hier ein paar Punkte für euch, die wir lernen können oder die wir sehen können in dieser Bootsfahrt der Jünger, in diesem Sturm. Erstens, ich möchte, dass ihr an dieser stürmischen Fahrt seht, dass es Jesus war, der sie in den Sturm geschickt hat. Es war nicht der Teufel, es war nicht der Zufall, es war Jesus, der sie ganz bewusst reingeschickt hat in diese widerwärtigen Umstände. Die Jünger, die hatten eine Verabredung mit Jesus in diesem Sturm. Er schickt sie gegen den Wind. Und er wusste das natürlich, dass es kommt. Es war sein Plan, es war sein Wille. Nicht immer sind schwierige Umstände in unserem Leben, geistliche Angriffe oder solche Dinge. Gott lässt diese Dinge bewusst zu. Er hat uns nie ein einfaches Leben versprochen, aber was uns versprochen hat, ist, dass er mit uns sein wird und bei uns sein wird in unseren Stürmen und dass er es zum Guten verwenden wird, als sein Werkzeug. Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denk dran, wenn du in einem Sturm bist, Jesus hat eine Verabredung mit dir in dieser Situation. Zweitens, lass uns von den Jüngern lernen hier. Im Vers 17 lesen wir, sie stiegen in das Schiff. Wahrscheinlich nicht mit großer Riesenbegeisterung, aber immerhin, sie stiegen in das Schiff. Sie waren Jesus gehorsam. obwohl sie es nicht wirklich verstanden haben, obwohl das nicht ihr Wunsch war und ihr Plan war, aber sie waren im Gehorsam. Sie haben getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Und das ist ein guter Rat. Tu das, was Jesus dir sagt. Denn er will das Beste für dich und er weiß, was am besten für dich ist. Und er liebt dich so sehr, dass er dir sagt sogar. Und wenn du ein gesegnetes, heiles Leben leben willst, hier ist ein Tipp. Tu einfach das, was Jesus dir sagt in seinem Wort. Wir bringen oft viele unnötige Probleme in unser Leben durch unseren eigenen Ungehorsam und unseren Stolz. Und wir denken, wir wissen es besser als er. Lass uns lernen von den Jüngern. Vertrau einfach Jesus und tu, was er sagt. Selbst wenn es Stürme in dein Leben bringt. Vielleicht, wenn die Leute dich auslachen, weil du sagst, ich will mit Sex bis zur Ehe warten, weil das ist, was Gott mir sagt. Selbst wenn der Chef Druck macht, weil du sagst, hey, ich will nicht für dich lügen. Tu das, was Jesus dir sagt. Drittens, lass uns daran erinnern, was Jesus getan hat, nachdem er die Jünger losgeschickt hat. Er stieg auf den Berg, er allein. In Matthäus in der Parallelstelle lesen wir, er stieg auf den Berg, um zu beten. Wofür denkt ihr, hat er denn gebetet? Ich bin mir sicher, auch für die Jünger, die auf dem See waren in dem Sturm. In Markus 6, Vers 48 lesen wir, er sah sie beim Rudern notleiden, denn der Wind war ihnen entgegen. Die Jünger wussten das nicht. Vielleicht hatten die Jünger sogar das Gefühl, Jesus ist weit weg. Wo ist Jesus? Jesus versteht mich nicht. Er hat uns im Stich gelassen. Jesus ist nicht da. Vielleicht geht es dir auch so, dass du in schwierigen Umständen manchmal so dieses Gefühl hast, Jesus, wo bist du? Er hat mich allein gelassen. Ich spüre dich nicht, Jesus. Ich sehe dich nicht. Gott wird auch immer solche Zeiten zulassen, immer wieder mal. In diesen Zeiten trainiert er uns, im Glauben zu leben, nicht im Schauen, nicht nach unseren Gefühlen. Und lass dich auch hier ermutigen, Jesus sieht dich. Selbst wenn du denkst, oh, wo Jesus, wo bist du, ich sehe dich nicht, Jesus sieht dich. Und er weiß genau, was abgeht. Und er kennt dich und er liebt dich und er versteht dich. Und noch mehr, er betet für dich. In Römer 8 lesen wir, dass er beim Vater für uns eintritt. Und er ist bei dir. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieses Zeitalters. Ihr kennt diese Geschichte mit den Fußspuren, wo jemand sein Leben als Spuren im Sand sieht und er ist mit Jesus unterwegs, das sind die Fußspuren von Zweien. Aber dann gerade in den schwierigsten Zeiten seines Lebens ist plötzlich nur eine Fußspur und er macht Jesus den Vorwurf und sagt, oh, du hast mich allein gelassen in der schweren Zeit. Und Jesus sagt, ich habe dich nicht allein gelassen, ich habe dich getragen. Jesus ist bei dir. Vers 17 haben wir gelesen, es war schon finster. Und in Vers 18 lesen wir, der See wurde durch einen starken Wind aufgewühlt. In Matthäus 14, in der Parallelstelle, lesen wir, das Boot aber war mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf den See einherging. Also sie sind in den Sturm, der Wind ist ihnen entgegen, sie rudern und Jesus kam zu ihnen in der vierten Nachtwache, lesen wir in der Parallelstelle. Die Juden haben die Nacht in vier Nachtwachen, in vier Zeitabschnitte eingeteilt. Und wenn die Jünger jetzt am Abend in das Boot gestiegen sind und in der vierten Nachtwache im letzten Nachtabschnitt kam Jesus zu ihnen und sie waren erst in der Mitte des Sees Wir wissen, die vierte Nachtwache war von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens ungefähr. Das heißt, die haben so etwa 9 bis 12 Stunden gerudert gegen den Wind. Und wir haben gelesen, Jesus sah sie beim Rudern Not leiden. Das war ganz schön hart. Die Jünger waren müde, die waren entmutigt, es war finster. Jesus war nicht da und sie haben erst die Hälfte des Weges geschafft. Können wir auch eine Lektion von den Jüngern lernen hier. 2 Lektionen. Die erste, ich glaube, das ist der 4. Punkt insgesamt, ist, gib nicht auf. Es wäre leichter gewesen für die Jünger einfach umzudrehen und das Boot mit dem Wind wieder zurücktreiben zu lassen an das andere Ufer, von dem sie gestartet sind. Aber sie waren treu dem gegenüber, was Gott ihnen gesagt hat. Sie haben durchgehalten. Und da haben sie Wunder mit Jesus erlebt. Das gilt auch für unser Leben. Gib nicht auf. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Winston Churchill, er wurde zu einer seiner letzten öffentlichen Reden eingeladen, an irgendeiner großen Uni, ich weiß nicht mehr, war es Oxford oder Cambridge. Aber er war da eingeladen, über seinen Erfolg zu sprechen, über das Geheimnis seines Erfolges. Und voller Saal, und Churchill ging langsam hoch auf die Bühne, hinter das Rednerpult, und dann hat er erst mal ein paar Minuten gewartet und ins Publikum geschaut, bis wirklich alle völlig ruhig waren. Und dann hat er seine Rede begonnen. Und er hat gesagt, gib nie, 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 niemals auf. Dann hat er sich wieder hingesetzt. Die Leute haben erst mal ein bisschen gebraucht, das zu verdauen. Und dann sind sie in tobenden Applaus ausgebrochen. Aber das ist guter Rat. Wenn Jesus dich zu irgendwas berufen hat, gib nie, 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 niemals auf. Fünftens, oder 2. Lektion, die wir von den Jüngern hier am See lernen können, ist, du kannst Gottes Willen nicht aus eigener Kraft tun. Ich denke, die Jünger haben es probiert. Die Jünger sind aufgewachsen auf diesem See. Die waren Fischer, die haben da jeden Tag gearbeitet, und als Jesus ihnen gesagt hat, Jungs, fahrt mal rüber auf die andere Seite des Sees, haben die Jünger wahrscheinlich gesagt, okay, kein Problem, Herr, machen wir ständig. Und ich glaube, ein Aspekt von dem, was Jesus hier tut, Jesus wollte sie von ihrer Selbstgenügsamkeit befreien. Und ich denke, nach 9 Stunden, wo sie sich abgemüht haben gegen den Wind, erst den halben Weg geschafft hatten, da waren sie müde und kraftlos und vielleicht endlich an diesem Punkt, wo sie am Ende ihrer eigenen Kraft waren. Und manchmal muss Jesus uns an diesen Punkt bringen, damit wir erkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Wir können Gottes Werk nicht aus eigener Kraft tun. Ich kann mein christliches Leben nicht aus eigener Kraft tun. Ihm nachfolgen, ihm ähnlich sein, ihm gehorsam sein. Ich kann kein guter Ehepartner sein und meine Frau lieben wie Christus die Gemeinde aus eigener Kraft. Übersteigt mich vollkommen. Ich kann kein guter Freund sein, ich kann kein guter Diener sein an den Geschwistern, an der Gemeinde. Es geht nicht. Es ist frustrierend, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Und Jesus erwartet es auch nicht von uns. Wie erkennst du das, ob du aus eigener Kraft lebst oder aus Jesu Kraft? Was denkt ihr, wie erkennt ihr das? Ja, ich würde sagen, der Punkt ist, wem vertraust du? Äußerlich sieht das oft ähnlich aus, kann man schwer beurteilen. Tut er das jetzt gerade aus eigener Kraft oder aus Jesu Kraft? Ich meine, auf lange Sicht kann man sehen, ob er ausbrennt oder nicht. Aber der Unterschied ist, auf wen vertraust du? Auf dich selbst oder vertraust du auf Gott? Bist du angetrieben von deiner eigenen Energie oder bist du angetrieben vom Heiligen Geist? Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da sind wir so wie ein Auto ohne Benzin. Aber in Philipper 4, Vers 13 lernen wir auch, ich kann alles tun in ihm, der mich kräftigt. Und Paulus hat es gelernt. Er sagt sogar, ich freue mich, wenn ich schwach bin, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er hat gelernt, wenn ich auf Jesus vertraue in meinem Leben, dann bringe ich es zu weit mehr, als ich je aus eigener Kraft zustande bringen würde. Und ich meine, wenn wir das Leben von Paulus anschauen, schaut, was Gott getan hat durch diesen einen Mann. Der war schwach, der war krank, konnte nicht mal gut reden. Und Gott hat fast die ganze bekannte Welt damals durch ihn mit dem Evangelium erreicht. Und wir schauen das an und sagen, hey, das ist übernatürlich. Das war nicht der Paulus, da war Gott mit im Spiel. Im Vertrauen. Jakobus 4, Vers 6, da steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. 2. Chronik 16, Vers 9, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Jesus, ich brauche dich. Jesus, hilf mir. Ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Aber auf dein Wort hin will ich einen Glaubensschritt machen. Aber, oh Jesus, ich brauche dich. Vers 19 sehen wir jetzt, wie Jesus zu ihnen kommt in ihre widerwärtige Situation. Er hatte die ganze Zeit die Kontrolle, wissen wir. Er hat sie geführt, er hat für sie gebetet, aber jetzt kommt er zu ihnen und offenbart sich ihnen mitten im Sturm. Vers 19, als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, so ungefähr 5 Kilometer. Da sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Schiff herankommen und sie fürchteten sich. Können wir ihn nicht verwehren, hätten wir uns auch gefürchtet. Ist noch nicht allzu häufig vorgekommen, dass wer im Sturm über den See gelaufen ist. Haben ihn für ein Gespenst gehalten, die waren abergläubisch. Aber seht hier, wie kommt Jesus zu den Jüngern? Worauf geht er? Er geht auf dem Wasser, er geht genau auf diesen Wellen, die den Jüngern so viele Probleme bereitet haben. Genau das Medium, was ihnen so viele Probleme bereitet hat, das, was sie nicht bezwingen konnten, Jesus kann es. Das, was wir nicht können. Und oft sind deine Wellen, deine Probleme, deine Schwierigkeiten genau die Stufen, auf denen Jesus nahe zu dir kommt. Oft sind es unsere Schwierigkeiten, die uns dem Herrn näher bringen. Und das ist der 6. Punkt, den wir hier sehen sollten heute Morgen. Oft geht es uns auch so, wir rudern und wir rudern aus eigener Kraft, bis wir selber nicht mehr weiter können, kommen an das Ende von uns selbst und schreien aus zu Jesus, besinnen uns neu auf ihn und dann sehen wir ihn klarer und erleben ihn neu und fühlen uns oft gerade in diesen schweren Zeiten ihm näher als sonst. Jesus gebraucht diese Schwierigkeiten, um uns nahe zu kommen. Und er will uns nah bei sich haben. Er will, dass wir in Gemeinschaft mit ihm durchs Leben gehen. Die Jünger fürchteten sich. Hätten wir auch getan, es war dunkel. Sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie schrien vor Furcht. Ah! Vers 20, er aber spricht zu ihnen, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Nicht, Ich wäre versucht gewesen, das zu machen. Puh! Aber ihr sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. 7. Punkt ist hier, Jesu Gegenwart macht den Unterschied im Leben aus. Gerade in diesen Stürmen. Wenn er bei uns ist, er, der übers Wasser geht, er, der über unseren Problemen steht, er, der diesen Planeten geschaffen hat, auf dem die Stürme toben, er, der die Stürme stillen kann, er kommt zu uns und er ist bei uns und so müssen wir keine Angst haben, uns keine Sorgen machen. David hat gebetet, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Gehst du durch einen Sturm in deinem Leben? Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich liebe dich. Sei guten Mutes. Und sieh jetzt, wie sich die ganze Situation verändert, als Jesus in das Boot steigt. Vers 21. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Sehen hier ein paar Wunder auf einmal. Ich suche jetzt gerade meine Notizen. Sie ist jetzt verschwunden hier. Das ist so, wenn man so... Ich finde sie. Aber wir sehen hier ein paar Wunder auf einmal. Ich wollte euch eine Parallelstelle vorlesen. Hier ist sie. Genau, in Matthäus Kapitel 14, Vers 32. Da lesen wir, als Jesus in das Boot gestiegen war, legte sich der Wind. Das war das erste Wunder. Also Jesus stieg in das Boot und plötzlich war Stille. Plötzlich, müsst ihr euch da mal reinversetzen, ein Sturm, der tobt, der Wind, die Wellen sind hoch und Jesus steigt in das Schiff und plötzlich spiegelglatter See, absolut windstill. Völlige Ruhe, völliger Frieden. So ist es, wenn Jesus in unser Boot steigt. Egal wie stark der Sturm ist in deinem Leben, Jesus kann dir Frieden geben. Diesen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Egal was um uns abgeht. Das zweite Wunder sehen wir hier. Sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Also ein Wunder, die waren in der Mitte des Sees, Jesus steigt ein und sind sofort am anderen Ufer. Jesus hat das getan, was sie nicht tun konnten. Er hat sie sicher ans Ziel gebracht. Also sie haben hier seine Treue, seine Stärke, seine Macht erlebt in der Situation. Und drittens haben sie eine neue Offenbarung bekommen. In Matthäus 14, Vers 33 lesen wir, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Oh, jetzt hatten sie wieder die richtige Sicht. Jetzt hatten sie wieder eine geistige Sicht. Jesus ist nicht der Burger King. Jesus ist so viel mehr. Es geht nicht um physische Brote, um das Materielle, um Wohlstand. Es geht um so viel mehr. Es geht um das Reich Gottes, um Gottes Ehre, um geistliche Wohl von Menschen. Jesus ist nicht irgendwie unser Selbstbedienungsladen, unser Bäcker. Jesus ist nicht unser Diener, Jesus ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist der König über die ganze Schöpfung. Und sie haben das wieder klar gesehen und sie warfen sich nieder und sie beteten ihn an. Was für ein Segen aus diesem Sturm herauskam für die Jünger. Für die Jünger war dieser Sturm wichtiger für sie, wichtiger den Herrn im Sturm zu erleben, als bei der Brotvermehrung. Ich möchte am Ende nochmal zusammenfassen. Was lernen wir hier aus dieser Bootsfahrt der Jünger in dem Sturm? Warum Stürme in unserem Leben? Ja, erstens, Gott trainiert uns durch diese Stürme. Geistiges Wachstum stärkt uns durch Erfahrung. Zweite ist, er reinigt uns von falschen Motiven und er korrigiert uns. Drittens haben wir auch gesehen, aber hier, dass die Jünger was über sich selbst gelernt haben. Er offenbart uns oft unser Herz, auf was wir wirklich vertrauen, wo wir wirklich stehen in unserer Beziehung mit ihm, unsere geistige Reife. Viertens, er bringt uns in diesen Situationen oft an das Ende von uns selbst. Nimmt diese falschen Sicherheiten in unserem Leben weg. Und diese Stürme machen uns wieder ganz neu abhängig von ihm. Wir erkennen wieder ganz neu, dass wir ihn brauchen und wir lernen, ihm zu vertrauen und nicht auf uns selbst. Fünftens haben wir hier gelernt, gehorsam zu sein und durchzuhalten. Und es war es wert. Die Jünger haben diese vier Wunder erlebt. Jesus geht auf dem Wasser, Petrus ging auf dem Wasser, das war das zweite Wunder. Jesus stillt den Sturm und Jesus bringt sie sicher auf die andere Seite. Das Sechste, was dieser Sturm getan hat, hat die Jünger näher zu ihm gebracht oder Jesus ihnen näher gebracht, und das tun sie auch in unserem Leben. Siebtens, in den Stürmen lernen wir ihn besser kennen. Seinen Charakter, seine Liebe, seine Stärke, seine Treue. Also fürchtet euch nicht vor Stürmen. Mit Jesus sind Stürme in unserem Leben ein Abenteuer und eigentlich was Positives. Selbst wenn es erstmal sich nicht so anfühlt oder nicht so aussieht. Aber wenn wir mit Jesus durch unsere Stürme gehen, dann werden wir gesegnet und gestärkt daraus hervorgehen. Also nochmal, wenn du in einem Sturm bist, heute Morgen, Jesu Wort an dich heute ist, sei guten Mutes. Ich bin bei dir. Herr, und dafür danken wir dir, dass du bei uns bist. Und das ist die Hoffnung in unserem Leben. Wie arm die Menschen sind, die ohne dich solche Krisen durchmachen müssen, solche Stürme durchmachen müssen. Ich danke dir, dass wir gar nicht immer alles verstehen müssen und checken müssen und im Griff haben müssen. Ich danke dir, dass wir einfach nur wissen dürfen, dass du da bist und dass du uns lieb hast und dass du uns tragen wirst, Herr, wie dieses Bild mit den Fußspuren uns zeigt. Und hilf uns, an dir festzuhalten und dir zu vertrauen, Herr. Danke, dass du so ein liebevoller, wunderbarer Herr bist und dass du unser Heiland bist. Und bet für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr, und die noch allein unterwegs sind durchs Leben. Ich bitte dich, dass du sie zu dir ziehst. Gib uns Gelegenheiten, Herr, diese Woche anderen von dir zu erzählen. Und stärk uns, deine Zeugen zu sein. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.